Ja, ich darf auch alle herzlich begrüßen an diesem Nachmittag, die gekommen sind, auch zum ersten Mal jetzt hier sind während dieser Tage. Wir haben schon zwei Abende miteinander ausgehalten hier und nun machen wir einen Schritt weiter und sind gleich zwei Versammlungen zusammen. Die biblische Lehre von den Ältesten. Ich möchte wirklich versuchen, das Konzept, das unser Gott erdacht hat, wie er Gemeinde geleitet haben möchte, darzustellen. Und da beginnen wir ein bisschen steil. Das muss ich zugeben. Ihr müsst euren Gang gleich hochschalten in den vierten oder fünften Gang, was es da gibt bei euch. Wir fangen ziemlich steil an, denn ich möchte euch in einem ersten Teil einen Einblick geben in die Kirchengeschichte, welche Gemeindeleitungsstrukturen sich in den letzten 2000 Jahren entwickelt haben. Da waren die Menschen ganz schön kreativ und sind zum Teil erheblich von der Schrift abgewichen. Wir wollen das nur im Überblick hören. Aber zunächst einmal möchte ich fragen, wozu gibt es eigentlich Gemeinden? Wozu gibt es diese Gemeinde hier am Brinkerbach 19? Wozu gibt es die? Erstens, um Gottes Willen. Alles in dieser Welt ist um Gottes Willen. Du lebst um Gottes Willen, ich auch. Diese Erde besteht um Gottes Willen. Das ganze Universum und auch jede Gemeinde ist zuerst um Gottes Willen da. Gott möchte unter seinen Erlösten wohnen. Das sehen wir von Anfang an, schon im Paradies und auch als Israel erlöst war aus Ägypten, da mussten sie ihm schon in der Wüste ein Heiligtum bauen. Er wollte unter seinem erlösten Volk wohnen. Wir haben einen menschenfreundlichen, menschenliebenden Gott, der sucht die Gemeinschaft mit uns Menschen, der will in unserem Herzen wohnen. Er will unter seinen Erlösten wohnen. Aber dann ist die Gemeinde natürlich auch um unseretwillen da. Wir müssen nicht alles so vergeistlichen, immer nur Gott, 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 Gott. Und man selber ist dann ausgeschaltet und kommt gar nicht mehr vor. Nein, das wäre ein Extrem auf dieser Seite. Die Gemeinde ist auch um unseretwillen da. Wir brauchen die Gemeinde als Stätte der gemeinsamen Anbetung. In Gottesdiensten, Bibelstunden, Seminarveranstaltungen, was immer. Gestern Abend hat die Jugend hier bis Mitternacht am Lagerfeuer gesessen, so ungefähr. Alles gehört dazu. Auch des Dienstes, wo man seine Gaben einbringen kann, des Wachstums und ein geistliches Nest. Eine Gemeinde ist wie eine Familie. Es gibt auch Singles unter uns, Unverheiratete, nicht mehr Verheiratete, Getrennte, Geschiedene, Verwitwete. Und die Gemeinde ist oft ein Stück Familie für sie, auch für uns Verheirateten. Eine geistliche Familie. Und drittens ist natürlich eine echte biblische Gemeinde auch immer für die verlorene Welt da, denn die unerlösten Menschen brauchen unser Zeugnis und sie brauchen auch ein Modell, wie sich Gott eine Gemeinde wirklich gedacht hat. Die Menschen, unsere Zeitgenossen, haben oft nur verzerrte Bilder aus den großen Kirchen vor sich. Das muss ich leider so sagen. Da gibt es auch echte Gläubige natürlich. Aber was aus den Kirchen geworden ist, das ist sehr weit weg vom Neuen Testament. Und wir wollen zurück zum Neuen Testament. Wir wollen eine Gemeinde sein, so wie wir es in der Bibel finden. Und wenn wir das bestreben haben, dann werden wir auch ein Zeugnis und ein Modell sein für die unerlösten Menschen. Das schicke ich vorweg. Wozu gibt es eigentlich Gemeinden? Gemeinden brauchen eine Leitungsstruktur. Und ich sagte eben, wir wollen mal in die Kirchengeschichte gucken, was sich da so in den letzten 2000 Jahren alles entwickelt hat. Da ist zum Beispiel, jetzt kommen ein paar Fremdworte, die kann ich euch nicht ersparen, die episkopale Gemeindeleitungsstruktur. Episkopus ist der Bischof, also die bischöfliche. Die bischöfliche Gemeindeleitungsstruktur und ihr Kennzeichen, ihr Hauptkennzeichen, was ins Auge springt, ist, sie ist sehr stark hierarchisch aufgebaut. Einer ist an der Spitze. Und an welches Beispiel denkt ihr da sofort? An die römisch-katholische Kirche, denn sie hat einen an der Spitze, einen Papst, und der Katholik muss überall das Gleiche glauben. In Rio de Janeiro genau das Gleiche wie in katholischem Münsterland oder sonst irgendwo. Alle müssen das Gleiche glauben, ganz straff hierarchisch von oben nach unten gegliedert. Aber Bewertung. Das Neue Testament kennt nur Älteste und Diakone als Dienste in der Gemeinde. Es gibt keinen Bischof, es gibt keinen Papst, es gibt keinen Superintendent, es gibt keinen Dekan und was da alles von Menschen erfunden wurde an Zwischeninstanzen. Im Neuen Testament gibt es das nicht. Über einer Ortsgemeinde, über dieser Gemeinde hier in Coesfeld, darf nur Christus als das erhöhte Haupt stehen, das Haupt seiner Gemeinde. Keine Zwischeninstanzen, kein Papst und auch kein Päpstle. Es gibt nämlich in manchen Gemeinden kleine Päpstle, ja, wie die Schwaben sagen würden. Und Bischof ist nur eine andere Bezeichnung für Ältester. Wenn wir das Wort Bischof hören, denken wir an jemand mit einer Bischofsmütze und einem Bischofsstab und Bischofsgewändern. Aber im Neuen Testament war ein Bischof nichts anderes als ein Hirte, ein Ältester, ein Leiter. Da gibt es verschiedene Begriffe, die immer denselben meinen. Schlagen wir diese Stelle auf. Apostelgeschichte 20, ich werde euch nicht in der Bibel umeinander jagen, das wisst ihr schon, das mache ich nicht. Aber ab und zu müssen wir mal eine Stelle aufschlagen, wenn sie sehr wichtig ist. Und diese hier ist sehr wichtig. Apostelgeschichte 20, da verabschiedet sich Paulus von den Ältesten der Gemeinde Ephesus, die er selbst eingesetzt hatte, die er kannte. Und er verabschiedet sich mit Tränen von ihnen in Milet, das ist der Außenhafen von Ephesus. Und schaut, er spricht Vers 17, von Milet aber sandte er nach Ephesus und rief die Ältesten der Gemeinde Ephesus herüber. Die Ältesten, hier steht das Wort Presbyteroi. Wir werden es gleich kennenlernen, ich kann nicht alles auf einmal sagen, hört es einfach mal so, hier steht Ältesten, Presbyteroi. Und dann spricht er zu denselben Leuten in Vers 28, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Episkopoi, als Aufseher, als Bischöfe gesetzt hat. Luther hat leider hier Bischöfe übersetzt. In seiner Zeit, vor 500 Jahren, war das kein Problem. Wisst ihr, wo das Wort Bischof herkommt? Das ist ein deutsches Wort, ein althochdeutsches Wort. Bischof heißt bi den Schofen. Der Bischof, der bei den Schafen, bi den Schofen ist. Der Hirte, der Bischof, bi den Schofen. Ja, da kommt es her. Und zur Zeit von Luther hat da niemand an Bischofsmütze und Stab gedacht und so. Aber heute ist das anders und darum übersetzt meine Elberfelder Übersetzung hier viel besser Aufseher. Okay, da kann man auch an Gefängnisaufseher denken, aber ein Aufseher ist einer, der die Aufsicht, die Übersicht hat, der Acht gibt auf eine Gruppe. Das ist ein Aufseher, ist ein gutes Wort. Also, es sind die gleichen Personen. Sie werden einmal Älteste genannt, sie werden einmal Aufseher genannt. Ein Bischof, der über allen anderen ist, gab es nicht im Neuen Testament und sollte es auch heute in einer biblischen Gemeinde nicht geben. Zweitens, die synodale Gemeindeleitungsstruktur. Schon wieder ein Fremdwort, Synode, das kennen wir. Das heißt einfach eine Zusammenkunft. Die Ortsgemeinden stehen unter der Aufsicht von gewählten Gremien oder einer gewählten Synode. Das heißt, da wird ein Bund gebildet, in dem sind 70, 80 Gemeinden oder auch 300 oder 500 und die wählen Synodale, die wählen Vertreter, die gehen zu der Synode und die Synode beschließt dann irgendwelche Dinge und die gelten dann für alle 500 Gemeinden. Die Synode hat es beschlossen. Die Synode ist über den Gemeinden und da beschließen die Vertreter Dinge und die sind dann verbindlich für alle Gemeinden. Das gibt es auch heute noch. Beispiel, die reformierte Kirche hat mehr ein synodales Leitungsprinzip und auch die presbyterianische Kirche, die gibt es hier bei uns seltener, aber in Schottland stark oder in USA, da gibt es viele presbyterianische Kirchen mit dieser synodalen Struktur. Bewertung, das Neue Testament kennt über einer Ortsgemeinde keine weitere menschliche Instanz, auch keine Synode. Es gibt in der Ortsgemeinde Brüder, die kennen ihre Gemeinde und die sollen dort die Entscheidungen treffen und nicht irgendwelche Leute von auswärts. Jetzt wird's noch zungenbrecherischer. Die kongregationalistische Gemeindeleitungsstruktur, ich habe lange geübt, um das Wort aussprechen zu können, ja, das ist wirklich ein Zungenbrecher. Congregatio ist jetzt lateinisch, Synode war griechisch, aber Congregatio ist lateinisch und meint auch die Zusammenkunft. Das bedeutet, die örtliche Versammlung, die örtliche Gemeinde hat alle Autorität und trifft alle Entscheidungen selbst. Da kommt die Gemeinde zusammen und dann wird ein Projekt vorgestellt, sollen wir eine neue Tafel anschaffen für Kinderstundenraum Nummer 3? Die kostet 100 Euro. Wer ist dafür? Zack. Wer ist dagegen? Niemand. Gut, schaffen wir an. Die ganze Gemeinde entscheidet, nicht Älteste, nicht eine Synode, nicht ein Bischof, sondern die Gemeindeglieder selbst treffen die Entscheidung natürlich nach dem Mehrheitsprinzip. Ist ja klar, da wird es nicht immer einstimmige Ergebnisse geben. Beispiel, viele evangelikale Gemeinden weltweit haben diese Struktur und da ist auch etwas Biblisches mit dran, aber nicht ganz. Die Bewertung, diese Struktur hat viele gute Elemente, leider vernachlässigt sie das Ältestenprinzip. Welche Aufgabe haben hier die Ältesten? Ich sage euch welche. Die müssen das ausführen, was die Gemeinde als Ganzes beschlossen hat. Wenn die Gemeinde beschlossen hat, wir schaffen diese Tafel an, dann müssen die Ältesten schauen, dass die Tafel herbeikommt. Ja, die sind das ausführende Organ der Gemeindeversammlung. Die Gemeinde trifft die Entscheidungen selbst. Aber Demokratie, das heißt ja auf Deutsch Volksherrschaft, ist im Neuen Testament völlig fremd, dass also das ganze Volk abstimmt. Gott hat das immer so gewollt, dass Leiter berufen sind, die seinem Volk dienen. Im Alten Testament war es oft ein Leiter, aber da werden wir sehen, zum Neuen Testament geht es in eine plurale Leiterschaft über, also mehrere Älteste, die eine Gemeinde leiten. Einige von euch waren auch schon in Brüdergemeinden oder kommen da auch her vom Hintergrund. Und da gibt es dann die Brüderstundenleitungsstruktur. Da will ich nicht lange stehen bleiben, ich will das nur kurz erwähnen, der Vollständigkeit halber. Da hat nicht die ganze Gemeinde das Stimmrecht, sondern nur alle Brüder. Die treffen die Leitungsentscheidungen. Benannte Älteste werden dann abgelehnt, sondern die Brüderstunde, die entscheidet. Das sind ja die weisen, reifen Brüder. Und das Problem ist, da können alle teilnehmen. Hauptsache, sie haben ein XY-Chromosom, ja, also sie sind männlich, dann dürfen sie da teilnehmen. Das sagt ja über die geistliche Reife überhaupt noch gar nichts aus. Da können auch geistliche Tiefflieger dabei sitzen und haben aber dann eine Stimme, während da geistliche Schwestern sind in der Gemeinde, die ausgeschaltet sind, ja. Das ist ein bisschen kritisch. Beispiel, die alten Versammlungen, also die exklusive Brüdergemeinde, nennt man manchmal auch Dabisten, ja, ist aber kein schöner Name, ist eher ein Spottname. Und auch eine Reihe von freien Brüderversammlungen der Dillenburger Prägung, Veit, liebe Grüße nach Dillenburg, Die haben zum Teil auch noch dieses Brüderstundenleitungsprinzip. Ich komme in alle diese unterschiedlichsten Gemeinden und dann kriege ich manchmal eine Mail. Ja, Wilfried, wir haben in der Brüderstunde abgestimmt, du sollst über diese Themen sprechen. Ja? Ah, dann freue ich mich, dann spreche ich eben über diese Themen, wer immer das entschieden hat. Hier war es dann eben die Brüderstunde. Bewertung, nirgendwo steht geschrieben, dass nur die Apostel Älteste einsetzen konnten. Das ist nämlich hier der Hintergrund. Da wird gesagt, Paulus konnte noch Älteste einsetzen. Und er hat auch Timotheus und Titus noch beauftragt, Älteste einzusetzen. Das waren seine engsten Mitarbeiter. Aber danach hat niemand mehr das Recht, Älteste einzusetzen. Also müssen alle heutigen Gemeinden ohne Älteste auskommen, ohne Benannte. Es gibt Brüder, die machen diesen Dienst, aber keiner darf sie Älteste nennen, keiner darf sie darf wissen, dass sie Ältesten sind. So weit geht das sogar manchmal. Und das ist natürlich ein Argument aus dem Schweigen der Schrift. Man darf niemals aus dem Schweigen eine Lehre machen, weil die Schrift das jetzt nicht ausdrücklich sagt, ja, auch wenn die Apostel gestorben sind, dann braucht die Gemeinde trotzdem weiter Älteste. Das ist aber so. Jede Gemeinde braucht eine Leitung. Und wir sehen ja im Neuen Testament, dass Älteste die Leitung innehaben sollen. Schaut mal, wenn die Entscheidungen nach demokratischen Regeln in einer Gemeindestunde oder Brüderstunde gefällt werden, dann haben eben dieses Gremium die Befugnis, die Leitungsgewalt und die Ältesten sind dem untergeordnet und müssen das ausführen. Jetzt kommt was ganz Extremes, was aber doch verbreitet ist. Es gibt viele Gemeinden, die haben in Wirklichkeit eine Ein-Mann-Leitungsstruktur, auch hier in Deutschland. Kennzeichen, ein einziger Mann, ob er sich nun Priester, Pfarrer, Pastor, Prediger oder Ältester nennt, leitet alleine die Gemeinde und manchmal sogar eine Frau. Ich war in einer Gemeinde in Dossenheim bei Heidelberg, Baden-Württemberg, habe ich eine Gemeinde besucht, da war eine ehemalige Diakonisse, Ursula Schmidt, die leitet dort eine Gemeinde oder jetzt nicht mehr, jetzt müsste sie schon über 90 sein, jetzt wird sie sicher nicht mehr leiten. Aber eine ganze Reihe von Jahren hat eine Frau diese Gemeinde geleitet. Das will Gott auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall, aber auch nicht, dass ein einziger Mann eine Gemeinde leitet, egal wie er sich nennt. Ich habe ein Beispiel für euch. MMM heißt Martin Müller Mannheim. Martin Müller war ein ganz lieber Bruder. Ich habe selten einen Menschen kennengelernt mit so einer gütigen Ausstrahlung wie ein echter Patriarch. Aber er kam als junger Mann nach Mannheim, hat eine Gemeinde übernommen und hat sie dann geführt, bis er 92 Jahre alt war. Mit 94 Jahren ist er heimgegangen. Ich weiß nicht, ob ihn jemand noch zufällig gekannt hat. Martin Müller. Er alleine hat die Gemeinde geleitet. Und ich war einmal dort, das muss ich euch jetzt erzählen. Er stand an der Eingangstür, hat alle, die gekommen sind, begrüßt mit Handschlag. Dann fing die Versammlung an. Er hat die Einleitung gemacht. Nicht der Daniel, sondern der Martin Müller, ja, hat die Einleitung gemacht. Er hat begrüßt, er hat das Eingangsgebet gemacht, dann wurden Lieder gesungen, dann hat einmal der Chor gesungen, also im Chor konnte er ja nicht alleine singen, da waren dann schon ein paar Leute auf der Bühne und dann hat er gepredigt, hat gebetet, hat die Leute verabschiedet und stand wieder an der Tür und hat allen die Hand gegeben. Ein-Mann-Show, die perfekte Ein-Mann-Show. Martin Müller von Anfang bis Ende. Das ist eine Verachtung des Leibes Jesu Christi. Hier sind viele Brüder, hier sind viele, die Gaben haben. Warum muss das ein Mann alleine machen? Und das ist so extrem gewesen. In der Gemeinde dort waren Leute mit hohen Positionen, Ärzte, Rechtsanwälte, Ingenieure, Prokuristen von der Deutschen Bank und so weiter. Und dann wollte die Gemeinde eine Freizeit durchführen und war irgendwo in einem Freizeitheim und dann standen alle da und wollten die Stühle stellen und auch hier dieser Prokurist von der Deutschen Bank, der hat mir das selber erzählt, da wollte einer sagen, wie die Stühle stehen sollen, da hat gleich einer zwischengefunkt und hat gesagt, der Bruder Müller weiß, wie die Stühle stehen müssen. Da standen diese Ingenieure und klugen Köpfe da und haben gewartet, bis Martin Müller kam und gesagt hat, wie die Stühle gestellt werden müssen. Das ist dann das Ergebnis, ja. Das ist dann das Extrem. Bitte macht so etwas nicht. Bewertung, Ein-Mann-Leiter hat es zwar oft gegeben, aber dieser Ein-Mann-Leiter hat doch nicht das nötige Korrektiv. Dem konnte am Ende niemand mehr was sagen. Und die wenigen, die es gewagt haben, die hat er alle weggebissen. Die sind alle in andere Gemeinden rundum gegangen. Wir haben auch welche abgekriegt. Zum Beispiel diesen Prokuristen, ja. Den haben wir in unsere Gemeinde. Der ist immer noch dort. Diese Form der Leitung führt leicht in einen autokratischen Führungsstil. Und darf ich das mal optisch darstellen? Eine Ein-Mann-Leitung, das ist eine Pyramide. Die hat oben eine Spitze und da ist der eine Mann, ja? Das ist eine Pyramidenstruktur und das ist nicht biblisch. Pyramide ist eher ein Symbol für Ägypten, ja? Und für ganz andere Dinge. Ihr wisst, wo die Pyramiden überall zu sehen sind, auf welchen Geldscheinen und so weiter. Gemeindeleitung durch mehrere Älteste. Jetzt endlich. Das ist das, was wir anstreben. Und was ich euch empfehle, ich bin hier nur Gast, ich fahre morgen wieder weg, nach mir die Sintflut. Nein, das nicht, aber ihr werdet das schon richtig hier machen. Das möchte ich euch empfehlen. Kennzeichen, die Leitung obliegt einem Team. Ein Team ist eine Mannschaft, ist ein modernes Wort, aber das dürfen wir ruhig verwenden. Das heißt, eine Mannschaft besteht mindestens aus zwei. Es gibt ja Sportarten, da stehen zwei beim Mixtennis oder so, ja, oder Doppel, da stehen zwei auf jeder Seite. Das ist ein Team, eine Mannschaft. Und die nennen wir Hirtenälteste, im Unterschied zu Gremienältesten. Das muss ich euch auch wieder erklären. Gremienältesten, da sitzen so ein paar alte Männer und dann wird die Frage gestellt, sollen wir die Tafel kaufen für den Sonntagsschulraum? Und dann sitzen die da wie die Wackeldackel hinten im Auto, ja, und nicken oder machen auch mal so. Das sind Gremienältesten, die schütteln mal den Kopf oder nicken. Aber Hirtenälteste, das sind Menschen, die geben ihr Leben für die Schafe, die sehen ihre Lebensaufgabe darin, sich für das Wohl der Gemeindeglieder einzusetzen. Denen ist die Gemeinde kostbar wie ihr eigenes Leben. Die möchten der Gemeinde dienen mit jeder Faser ihrer Existenz. Das sind Hirtenälteste. Beispiel, viele Gemeinden weltweit, Gott sei Dank, haben viele Gemeinden Älteste. Bewertung, Gemeindeleitung durch qualifizierte Älteste, nicht durch irgendwelche, durch qualifizierte Älteste ist Gottes Modell für das Gemeindezeitalter. Nicht nur bis die ersten Apostel ausgestorben waren, sondern bis die Gemeinde vollendet ist und von der Erde weggenommen wird. So lange braucht die Gemeinde Älteste. Titus wurde nach Kreta ausgesandt, wir werden die Stelle nachher noch lesen. Aber ich will es hier schon zitieren, weil er einen Mangel beseitigen sollte. Dort gab es in den Gemeinden keine Ältesten. Das wird als Mangel bezeichnet. Da kann man nicht sagen, ja, eine Gemeinde braucht keine Ältesten mehr, wenn die Schrift sagt, da war ein Mangel, weil keine Ältesten da waren. Jede Gemeinde, die noch keine Ältesten hat, das müssen wir ganz nüchtern feststellen, da ist noch ein Mangel. Die kann trotzdem funktionieren, die kann Gott trotzdem gebrauchen. In Siegen, nicht weit weg von hier, ja, auch in Nordrhein-Westfalen, da ist eine Brüdergemeinde, die ist 160 Jahre alt, die hat vor wenigen Jahren zum ersten Mal Älteste bekommen, benannte Älteste. Martin Vetter und ich haben geholfen, dieser Gemeinde, dass sie zur Ältesten gekommen ist. Die haben aber 170 Jahre als Gemeinde funktioniert und viele Menschen sind dort zum Glauben gekommen und haben ihr ganzes Leben in der Gemeinde verbracht. Ja, das geht trotzdem. Aber von Gottes Sicht war da immer ein Mangel, weil es keine benannten Ältesten gab. Es ist also keine Pyramide, haben wir eben festgestellt, sondern in der Geometrie gibt es noch andere Formen, zum Beispiel ein Trapez. Es war mir sehr schwer, ein Trapez zu finden irgendwo, das ich hier verwenden konnte. Da habe ich jetzt eins gefunden, ist nicht das Allerschönste, aber ihr seht, das ist die Trapezform. Das hat keine Spitze, das hat hier oben eben eine Fläche. Und das bedeutet, hier sind mehrere gleichberechtigte Älteste, 2, 3, 5, 7. Ich kenne eine Gemeinde in den USA, die haben 24 Älteste. Das ist die Gemeinde von John MacArthur. Ja, je nach Größe der Gemeinde wäre es gut, ob sie eben mehr oder weniger Älteste hat. Hier sind die Gemeindeglieder und hier sind Älteste und ihre Helfer sind die Diakone. Ich glaube, das hilft uns, wenn wir jetzt das biblische Konzept von Ältesten kennenlernen, das in der ganzen Bibel zu finden ist. Wir werden natürlich den Schwerpunkt auf das Neue Testament legen, aber eine Stelle aus dem Alten Testament müssen wir noch lesen. Ich bitte euch, 2. Mose 18 aufzuschlagen. Das ist nämlich eine Schlüsselstelle für das Konzept von Ältestenschaft in der Bibel. Das müssen wir lesen. 2. Mose 18, Vers 18 bis 21 oder 22. Habt ihr es gefunden? 2. Mose 18, hier sind wir natürlich in der Lebenszeit von Mose und er hatte einen Schwiegervater. Da sagte Moses Schwiegervater zu ihm, der hieß Jethro: Die Sache ist nicht gut, die du tust. Du reibst dich auf. Bis dahin hat Mose das große Volk alleine geleitet. Du reibst dich auf, sowohl du als auch dieses Volk, das bei dir ist. Die Aufgabe ist zu schwer für dich. Du kannst sie nicht allein bewältigen, als Pyramide, als Ein-Mann-Leiter. Höre nun auf meine Stimme. Ich will dir raten und Gott wird mit dir sein. Vertritt du das Volk vor Gott und bringe du die Sachen vor Gott. Belehre sie über die Ordnungen und Weisungen und zeige ihnen den Weg, den sie gehen und das Werk, das sie tun sollen. Du aber suche dir aus dem ganzen Volk, Achtung, tüchtige, gottesfürchtige Männer aus, zuverlässige Männer, die ungerechten Gewinn hassen, und setze sie über sie, Oberste von 1000, Oberste von 100, Oberste von 50 und Oberste von 10. Hier geht es nicht um Gemeinden, hier geht es um das eine Volk Israel, darum hier eine andere Aufteilung, damit sie dem Volk jederzeit Recht sprechen. Und es soll geschehen, dass sie jede große Sache vor dich bringen, jede kleine Sache aber selbst richten. Auf diese Weise entlaste dich und sie mögen es mit dir tragen. Das ist der große Segen von einer pluralen Leiterschaft, wenn die Last auf mehrere Schultern verteilt wird und nicht nur eine. Zusammengefasst können wir die Kriterien, die hier genannt werden, so ausdrücken: gläubig müssen die Männer sein in ihrer Beziehung zu Gott und charakterfest. Sie brauchen einen guten Charakter, ein gutes Wesen. Wie sollen wir Charakter auf Deutsch, ist auch ein griechisches Wort, Charakter heißt eigentlich Prägestempel, also Merkmale, sie brauchen gute Wesensmerkmale. Und wenn ihr sagt, aber hier kommt ja das Wort Älteste gar nicht vor, habt ihr recht? Aber diese selben Männer werden in 4. Mose 11, Vers 16 Älteste genannt. Das war eine Art von Ältesten, ich sage noch einmal, nicht für eine Ortsgemeinde, sondern für das ganze Volk. Aber worum es mir geht, sind die Kriterien, die hier genannt werden, die werden wir gleich wiederfinden bei den Ältesten im Neuen Testament. Die werden wir allesamt wiederfinden. Da ist also keimhaft Ältestenschaft hier schon dargestellt. Und jetzt bleiben wir für den Rest des Tages im Neuen Testament. Ich möchte euch verschiedene Bezeichnungen für Älteste nennen. Dann kriegen wir nämlich schon mal ein großes Bild, was Älteste eigentlich machen, was ihre Aufgaben sind. Schaut, die Stelle kennen wir jetzt schon, haben wir vorhin aufgeschlagen als erstes. Älteste sind Presbyteroi, also Einzahl Presbyteros, Mehrzahl Presbyteroi. Älteste sind Brüder, die aufgrund ihrer Reife und ihres Dienstes Achtung und Anerkennung erworben haben. Bei diesem Begriff Presbyteros geht es um eine gewisse Reife. Er muss reifer sein als die anderen, als die normalen Gläubigen in der Gemeinde. Er soll sie ja führen. Ist doch immer gut, wenn der Leiter einen Vorsprung hat, ja, damit er auch wirklich die anderen leiten kann. Also er braucht eine gewisse Reife. Und das andere Wort, das wir in Apostelgeschichte 20 kennengelernt haben, ihr erinnert euch, Episkopoi, Einzahl Episkopos, das sind Brüder, welche die Herde weiden und auf sie Acht haben. Das ist die Funktion. Hier ist die Qualifikation, sie müssen reif sein, und hier ist die Funktion, was sie machen. Sie haben Acht auf die Herde. Sie versorgen sie, bringen sie zu gutem Gras, zu frischem Wasser, bewahren sie, wenn Raubtiere drohen und dergleichen. Das ist der Dienst der Hirte. Dann in 1. Korinther 16, 15 bis 18, ich gebe zu, das ist nicht ganz sicher, aber Ausleger vermuten, dass es sich hier auch um Älteste handeln könnte, denn das Wort Älteste kommt interessanterweise im 1. Korintherbrief gar nicht vor, im 2. auch nicht, aber da ist die Rede von Brüdern, die sich in den Dienst für die Heiligen gestellt haben. Das ist in jedem Fall gut, wenn sich Brüder, Klammer auf, und Schwestern in den Dienst für die Heiligen stellen. Das machen heute einige, da ist schon wieder Essen vorbereitet und da wird Kindern gedient und was hier alles geschieht, ja, was man gar nicht sieht und manche Dinge sieht man. Also, wir stellen uns in den Dienst für die Heiligen und Älteste müssen das allemal machen. So, diese Stelle ist jetzt besonders wichtig für euch. Das ist euer Status im Augenblick. Bitte schlagt mit mir auf 1. Thessalonicher 5. Das müssen wir lesen, weil hier wird eure Situation beschrieben, in der ihr im Moment seid. 1. Thessalonicher Brief. Kapitel 5, natürlich ein Paulusbrief, und er schreibt, Vers 12, wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen und dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet um ihres Werkes willen. Brüder, die im Herrn vorstehen. Wie alt war die Gemeinde Thessalonich, als Paulus diesen Brief an sie schrieb? Hat jemand von euch eine Vorstellung? Sagt lieber nichts, es könnte falsch sein, ja. Die Ausleger vermuten, dass sie zwischen 3 und 5 Monate alt war. Monate! Eine ganz junge Gemeinde. Konnte die schon Älteste haben? Niemals. Das waren Leute, die waren aus dem Heidentum, hatten die sich bekehrt, weg von den Götzen hin zu dem lebendigen Gott. Wie konnten Menschen, die noch vor 5 Monaten Götzendiener waren, jetzt Älteste einer christlichen Gemeinde sein? Das ist unmöglich. Sie konnten noch keine Ältesten haben nach 5 Monaten, aber sie hatten bereits Brüder, die vorstanden in dem Herrn. Hier steht das Wort Prohistimi, griechisch. Wir haben ja einen Griechen unter uns, der kann das alles prüfen, was ich hier von mir gebe, ja. Wir Männer, wir haben ein Körperorgan, das kommt von diesem Wort, nämlich die Prostata, die Vorsteherdrüse. Das Wort ist hier gemeint, vorstehen. Und die Brüder haben vorgestanden. Das heißt, wenn die Gemeinde zusammenkam, diese junge Gemeinde, einer musste doch sagen, jetzt fangen wir an. Jetzt singen wir ein Lied. Jetzt beten wir. So wie das eben der Daniel gemacht hat. Es geht nicht. Du kannst nicht da sitzen und warten, bis einer eine Geisteseingebung kriegt, dass jetzt ein Lied gesungen werden soll oder so, ja. Das ist ja gar nicht praktikabel, sondern, da braucht es einen, der einen Anfang macht und einen, der am Schluss, das Ende, ansagt und so weiter, ja. Der durchleitet. Brüder, die vorstehen im Herrn, das soll alles unter der Leitung des Heiligen Geistes sein, aber trotzdem braucht es auch Brüder, die vorstehen in dem Herrn. Das ist eure Situation jetzt. Ihr habt noch keine benannten Ältesten, aber ihr habt Brüder, die vorstehen in dem Herrn. auch wenn ihr schon älter seid als 5 Monate. Ich glaube, ihr seid schon 6 oder 7 Monate alt, ja? Nein, ihr seid schon ein paar Jahre alt, ich weiß schon. Jetzt kommt Titus 1, 5 bis 7. Wir lesen das nachher, braucht ihr jetzt nicht aufschlagen. Da werden die Ältesten Verwalter genannt. Ökonomen, da steht ein Wort, von dem kommt Ökonomie her, ja? Der Verwalter, die für ihren Dienst einmal Rechenschaft geben müssen. Da ist mehr die Verantwortung betont. Aber in einer Gemeinde sind auch viele Dinge zu verwalten. Zum Beispiel müssen die Brüder, die hier die Verantwortung tragen, dieses Gebäude verwalten. Ja, sie müssen Spendengelder verwalten. Ist auch mit Verwaltung, hat Gemeindearbeit auch zu tun. Hebräer 13, 17, das ist dieses Wort, das hatten wir gestern Abend schon mal kurz hier auf der Folie. Da werden sie Führer genannt, eigentlich ein schönes Wort, wenn man andere führen kann. Aber das Wort ist eben in Deutschland sehr problematisch, haben wir gestern schon gesagt. Aber wir sagen besser Leiter, die vorangehen, die leiten. Nicht die ganze Gemeinde kann sich selber leiten, das ist nicht Gottes Konzept. Das sollen Brüder sein, die als Führer vorangehen und auch leiten. Das heißt auch Entscheidungen treffen. 1. Petrus 5, letzte Stelle. Ihr seht, das gibt ein sehr schönes Bild. Da sehen wir, was Ältestendienst ist, allein an den Bezeichnungen. Hirten, die versorgen, die schützen, die pflegen, die nachgehen. Das ist natürlich ein sehr schönes Wort. Petrus schreibt da von den Hirten. Und das, denke ich, sind die Begriffe, die wir im Neuen Testament finden. Sollte ich einen vergessen haben, sagt es mir. Bis jetzt hat noch keiner irgendeine Ergänzung gehabt, aber vielleicht habt ihr eine, ja? Dann will ich es gerne mit aufnehmen. Und jetzt haben wir vor der Pause noch einen letzten Punkt. Wir besprechen die konkreten Aufgaben der Ältesten. Aber da können wir uns ja noch ein bisschen Zeit nehmen für. Wir sind da noch nicht so lange zusammen. Was sollen Älteste jetzt in der Gemeinde tun? Oder, wenn es noch keine Ältesten gibt, müssen es die Brüder tun, die im Herrn vorstehen. Gewährleistung guter Lehre und Verkündigung. Ich habe betont schon in diesen Tagen, wie wichtig mir gesunde Lehre ist. Ist mir sehr wichtig. Die muss gewährleistet werden. Das kann doch nicht ein Mann alleine. Aber die Brüder, die die Verantwortung tragen, die müssen dafür sorgen, dass es gute Verkündigung gibt am Sonntag, in den Bibelstunden, in den Jugendstunden, in den Gruppenstunden. Gute Lehre und Verkündigung. Wenn ein Seniorennachmittag ist, egal welche Veranstaltung, ein Frauenfrühstück, die Ältesten können das nicht alles machen. Dann kriegen sie einen Herzinfarkt, wenn sie das alles selber machen wollen. Aber sie müssen es gewährleisten. Sie müssen dafür sorgen, dass gute Lehre und Verkündigung in der Gemeinde vorhanden ist und weitergegeben wird. Zur Verkündigung gehört auch biblische Seelsorge. In einer Gemeinde ist ständig Bedarf an Seelsorge, ständig. Das sind junge Menschen, die müssen ihren Weg erkennen, welchen Beruf sie ergreifen sollen, in der Frage der Partnerwahl. Das sind Ältere, die haben ihre Fragen. Dann gibt es Ehepaare, die brauchen Begleitung, die brauchen Eheseelsorge, brauchen Hilfe, Ermutigung, Beistand. Es gibt Einzelne, die haben mit Krankheiten zu kämpfen, mit Frustrationen, die sind arbeitslos geworden oder die Kinder gehen seltsame Wege und so weiter und so weiter. Es ist ein ständiger Bedarf an Seelsorge. Und der Daniel hat eben Galater 6, Vers 1 gelesen, sehr schöner Vers, wo eben ausgedrückt wurde, dass die Brüder andere zurechtbringen sollen. Das kann nicht einer alleine. Da müssen alle Gemeindeglieder helfen. Ihr, die ihr geistlich seid, helft und bringt andere zurecht. Und darum muss auch eine Gemeinde eine gute Seelsorge-Schulung bekommen. Das gibt es heute. Da müssen viele Gemeindeglieder zugerüstet werden. Das können nicht alleine 3 Älteste leisten. Wenn eine Gemeinde groß ist, wie unsere, die jetzt so an 200 Personen rangeht, Erwachsene, das können nicht die drei Ältesten alleine leisten. Ich empfehle jeder Gemeinde, ein Hirtenteam zu bilden. So nennen es die Salzburger, eine Gemeinde in Salzburg, die Gott sehr gebraucht hat. Die haben ein Hirtenteam. Das besteht aus Brüdern und Schwestern. Das ist ja kein Leitungsteam, da können Brüder und Schwestern sein. Die treffen sich zu bestimmten Abständen, einmal im Monat oder zweimal, das kommt drauf an, und besprechen, wer braucht Hilfe? Wo sind Kranke, die besucht werden müssen? Liegt jemand im Krankenhaus? Ist irgendwas ein Anlass, wo Leute mal dringend einen Besuch bräuchten? Und wenn keine akuten Anlässe sind, dann besprechen Sie trotzdem, möglichst alle Gemeindeglieder zu besuchen in regelmäßigen Abständen, Hausbesuche zu machen. Wo gibt es das noch? Vor 40 Jahren, als ich meinen Dienst angefangen habe, habe ich monatlich bis zu 100 Hausbesuche gemacht. Das ist jetzt nicht, das wurde von mir erwartet. Ich musste die Leute zu Hause besuchen in ihren Häusern. Das ist wichtig, dass man sie zu Hause besucht. Der Herr Jesus sagt im Sendschreiben, ich weiß, wo du wohnst. Da gibt es Leute, die haben so ein kleines Schlösschen da auf dem Land, im Wald, wo sie wohnen. Und dann sind welche im 22. Stock eines Hochhauses in Mannheim. Da waren solche Kästen. Und das ist wichtig zu wissen, wo Leute wohnen und mit welchen Sachen sie da zu tun haben. Gewährleistung biblischer Seelsorge. Ihr müsst euch Gedanken machen, wie ihr das hinkriegt, dass ihr ein gutes Angebot habt, dass die Geschwister wissen, an wen man sich wenden kann, wenn man Hilfe braucht. Ja, natürlich an die Ältesten, aber die könnten dann sagen, wenn sich eine Schwester meldet, du, da ist Schwester X oder Y, die kann dir helfen. Die steht fest im Herrn und geh doch mal, wende dich bitte an sie. In Jakobus 5 wird beschrieben, dass Älteste gerufen werden sollen bei Kranken, die Hilfe brauchen. Ich glaube nicht, dass einfach man die Ältesten rufen sollte, wenn man Husten oder Schnupfen oder Halsschmerzen hat. Das ist ja klar. Sondern viele Ausleger sagen, dass es hier um eine Krankheit geht, wo der Kranke selber merkt, meine Krankheit hängt mit einer früheren Sünde zusammen, die ich begangen habe. Und der Herr erzieht mich und ich muss diese Sünde bekennen. Ich muss sie aus meinem Leben bringen. Und wenn das geschieht, wenn dann Älteste kommen und der Betreffende bekennt seine Sünde und sie beten füreinander, dann kann es sogar sein, dass der Betreffende gesund wird. Denn in der Bibel geht immer innere Heilung vor äußerer Heilung. Da muss immer zuerst das Herz wieder in Ordnung kommen vor Gott. Und dann ist er manchmal auch so gnädig und nimmt die äußere Krankheit weg. Ja, das ist jetzt meine Sicht der Dinge. Wenn du eine andere hast, ich will sie dir nicht wegnehmen, behalte sie. Aber kannst ja mal nachdenken, warum ich das so jetzt formuliert habe. Auf jeden Fall muss doch die Gemeinde wissen, wen sie rufen kann, wenn so ein Fall wäre. Ich weiß nicht, wie das in den Gemeinden gemacht wird, wo es niemand wissen darf, wer da der Älteste ist. Ja, wen sollen sie dann rufen? Und wenn eine Gemeinde drei Älteste hat, wie unsere zum Beispiel, die wüssten ganz genau, wen sie rufen sollen und müssen. Unsere Ältesten wurden schon etliche Male gerufen zu kranken Geschwistern. Praktische Leitung der Gemeinde. Es gibt so viele Dinge, die mit Gemeinde zu tun haben, wenn die Gemeinde ein Gebäude hat, selbst wenn sie eins mietet. Aber es gibt so viele praktische Dinge, es muss so viel organisiert werden. Es gibt Teams und Gruppen und es muss alles laufen. Meistens haben die Gemeinden auch einen Predigtdienstplan, ja, dass nicht erst man am Abend vorher erfährt, morgen musst du predigen, sondern da weiß man schon 4 Wochen vorher und kann sich in Ruhe vorbereiten auf die Predigt. Aufsicht über allen Aktivitäten der Gemeinde. Älteste sind Aufseher. Sie können nicht überall dabei sein. Bitte ja nicht so verstehen, dass die Ältesten in jeder Frauenstunde sitzen müssen und überhaupt nicht. Ja, wir vertrauen den Geschwistern, wir delegieren ihnen diese Aufgaben, aber trotzdem haben sie die Aufsicht über alles und sie fragen immer wieder nach, wie geht es euch, braucht ihr Hilfe, wie können wir für euch beten? Sie sind die Aufseher über die gesamte Gemeinde, im Unterschied zu den Diakonen übrigens. Die Diakone kriegen nur einen Bereich delegiert. Für den sind sie zuständig, aber nicht für die ganze Gemeinde. Das sind nur die Ältesten. Deswegen haben die Ältesten auch letzte Entscheidung in Mitarbeiterfragen. Bei uns ist Folgendes passiert. Es fehlen ja überall Mitarbeiter. Ist ja klar, wenn eine Gemeinde wächst vor allem, dann fehlt es ständig an Mitarbeitern. Und da kam ein fesches Ehepaar, würde man in Österreich sagen, gell? Wir haben ja eine Österreicherin unter uns. Und die kamen und die waren gut drauf. Die hatten in einer anderen Gemeinde schon guten Dienst getan. Und ihr glaubt gar nicht, wie die umworben wurden. Die wollten sie in ihre Gruppe haben als Mitarbeiter in der Sonntagsschule. Und jene wollten sie da haben. Solche Leute, die will man gleich einspannen. Und da haben unsere Ältesten gesagt, stopp, ihr lasst die in Ruhe. Das entscheiden wir, wo sie am dringendsten gebraucht werden. Und so war es dann auch. Dann haben sie die Entscheidung getroffen. Weil diese Gruppe, die sieht nur ihren Bedarf. Aber die Ältesten, die sehen die ganze Gemeinde, die haben gesehen, hier ist viel größerer Bedarf. Hier werden sie eingesetzt und nicht da. Ja? Darum, natürlich muss immer Kommunikation geschehen, muss man über alles reden. Aber die Ältesten haben die letzte Entscheidung in Mitarbeiterfragen. Aufnahmegespräche führen, das muss ich erklären. Wir als Gemeinde, wir leben mit der Bibel. Aber trotzdem finden wir es nicht ungeistlich, eine Gemeindeordnung zu haben. Und ein Glaubensbekenntnis. Das Glaubensbekenntnis hat nur zwei Seiten. Das kann jeder haben, das kann jeder am ersten Tag kriegen, wenn er unsere Gemeinde besucht. Wenn er wissen will, was seid denn ihr für eine Gemeinde? Schaut, ich kann doch dann mit ihm nicht eben von 1. Mose bis in die Offenbarung ihm die ganze Bibel erklären, wie wir sie verstehen. Das ist einfach unpraktikabel, aber wir haben in 12 Punkten festgelegt, wie wir die Hauptlehren der Bibel verstehen und das können wir jedem in die Hand geben und wir haben es erlebt einmal, da kamen zwei Ehepaare, die sind aufgestanden und haben gesagt, endlich haben wir die Gemeinde gefunden, die wir schon so lange suchen. Waren zum ersten Mal da. Ja, ich dachte schon, oh. Ja, stehen auf am ersten Tag und sagen, jetzt sind wir angekommen, jetzt haben wir die Gemeinde gefunden. Ja, nachher bin ich zu ihnen und habe gesagt, ich freue mich, dass es euch gefallen hat hier bei uns, aber wir haben hier ein Glaubensbekenntnis, da könnt ihr mal drüber lesen, wie wir so die Bibel in ihren Hauptlehren verstehen. Ja, danke schön, haben sie mitgenommen. Ich habe die nie mehr gesehen, nie mehr. Und das war gut so. Versteht ihr? Die haben da gefunden, wo sie überhaupt nicht mitgehen konnten, obwohl unser Glaubensbekenntnis, wir haben keine Sonderlehren, wir haben ganz normale biblische Lehren, aber schon, das hat schon gereicht. Da haben die irgendwo Anstoß genommen und sind nie mehr gekommen. Ich habe sie bis heute nicht mehr gesehen. So, und das war gut so. Das hat gewirkt, unser Glaubensbekenntnis. Natürlich nicht immer so, das ist einmal passiert. Die meisten freuen sich dann und sehen, das ist ja super, das glaube ich auch alles so, das passt. Was ist eine Gemeindeordnung? Da haben wir festgelegt, die ist ein bisschen länger, die hat, glaube ich, 6 oder 7 Seiten, da haben wir festgelegt, wie wir unser Gemeindeleben gestalten wollen. Das steht nicht auf der Ebene der Bibel und schon gar nicht über der Bibel. Ja, das ist nur ein praktisches Papier, und das geben wir niemand in die Hand, sondern wenn Leute eine Zeit lang zu uns kommen und dann den Wunsch äußern, sich unserer Gemeinde anzuschließen, dann sprechen wir das mit ihnen durch und sagen, schön, wir freuen uns, aber du musst wissen, welchen Weg wir gehen als Gemeinde. Und wenn du dem mitgehen kannst, dann freuen wir uns, dann bist du herzlich willkommen. Wenn du den nicht so mitgehen kannst, dann ist doch besser, du schließt dich woanders an. Sonst werden wir mit dir nicht glücklich und du mit uns nicht. Ja, das ist ganz vernünftig und praktisch. Und darum haben wir so eine Gemeindeordnung und die sprechen immer zwei Älteste mit der Person durch oder dem Ehepaar, das sich bei uns anschließen will. Da machen die einen Termin, da gehen die abends hin. Ich war da selbst oft dabei. Ich war auch eine Zeit Mitältester in unserer Gemeinde. Da haben wir das durchgesprochen. Meistens, fast immer, waren die Leute einverstanden mit dem, was da stand, weil da nichts Verrücktes steht. Da steht, welche Leitungsstruktur wir haben. Es steht, wie man Gemeindeglied wird bei uns. Und es steht, wie wir, mit wem wir zusammenarbeiten und mit wem nicht. Dass wir nicht ökumenisch arbeiten und dass wir mit charismatisch und pfingsterisch geprägten Gruppen nicht zusammenarbeiten, obwohl wir sie als Christen anerkennen, a priori von vornherein, aber wir arbeiten nicht mit ihnen zusammen. Und das sprechen wir durch mit den Geschwistern und auch noch, wie wir es mit Scheidung und Wiederheirat halten. Das steht in unserer Gemeindeordnung und das ist auch sehr, sehr nützlich. Das hat unser Gott sehr gesegnet. In Mannheim, wo wir früher waren, in Hünfeld, in Bad Hersfeld, wo jetzt eine neue Gemeinde entstanden ist, überall in Eschwege machen wir das jetzt wieder. Ich sage noch einmal, das steht nicht auf der Ebene der Bibel. Das verschwindet später in einer Schublade oder in einem Aktenordner. Wir leben mit der Bibel und mit dem Herrn. Wir leben nicht mit solchen Papieren. Aber einmal, um die Dinge zu klären, damit jeder weiß, damit klar kommuniziert ist. Weil sonst, wenn es sowas nicht gibt, dann schließen sich Leute an und dann nach 2-3 Jahren hören sie auf einmal, was? Ihr seid gar keine Alphasöhner. Wir haben gedacht, ihr seid auch Alphasöhner. Nein, wir sind keine Alphasöhner. Weg sind sie. Ja? Dann waren sie aber schon 3 Jahre da und haben schon Freundschaften geschlossen. Es wird dann alles wieder auseinandergerissen. Das ist doch unvernünftig. Konnte ich das rüberbringen? Ihr macht das so, wie ihr das für richtig haltet. Ich habe nur erklärt, warum wir das so machen. Wir sprechen die Gemeindeordnung durch und das ist bei uns Chefsache. Das machen nur die Ältesten. Weil die Ältesten tragen die Verantwortung dafür, wer in die Gemeinde aufgenommen wird. Da wird nicht einfach jeder aufgenommen bei uns. Das muss passen. Ja? Das muss von beiden Seiten kompatibel sein, sagt man heute modern. Darum machen wir das. Dann den Gliedern helfen, ihre Gaben zu entdecken und einzusetzen. Glaubt ja nicht, dass wir an so einem Abend den Leuten sagen, so, ihr müsst aber auch richtig spenden hier bei uns, ja? Das kommt überhaupt nicht vor. Das juckt uns nicht. Das müssen die Geschwister selber wissen, was sie spenden. Aber da legen wir Wert drauf, dass sie ihre Gaben einbringen. Wir sagen ihnen, wir wollen keine Konsumenten, die hier nur kommen und die Predigt abholen. Wir glauben, dass alle Gaben haben. Wenn du 85 bist und liegst auf deinem Krankenbett, da wirst du nicht mehr mitarbeiten müssen, ja? Ist doch klar. Aber ich meine, die Gesunden, die noch in der Lage sind, die sollen ihre Gaben einbringen. Da legen wir großen Wert drauf. Und dann haben wir sogar ein Blatt, wo wir etliche Aufgaben gelistet haben. Ich glaube, über 40 Aufgaben, die es bei uns in der Gemeinde gibt, wo man sich einbringen kann. Das geben wir ihnen auch und sagen, schaut euch mal an, was habt ihr früher schon gemacht in einer anderen Gemeinde und was würdet ihr gerne machen? Und dann wird das besprochen miteinander. Ich sagte eben, es muss viel koordiniert werden. In einer Gemeinde gibt es so viele unterschiedliche Dienste, ja, in den Sonntagsschulen, in den Kindergruppen, in der Jugend. Das muss doch alles abgestimmt werden. Wisst ihr, wie oft ich in Gemeinden komme und dann sitzt auf einmal nur die Hälfte da und dann kommen die Brüder und sagen, oh, wir haben ganz vergessen, unsere Frauen, die haben an diesem Wochenende eine Frauenfreizeit geplant, die sind irgendwo weg, ja, alle Frauen sind weg. Tja. Da war wohl hier ein kleiner Koordinationsmangel, ja. Da ist was aneinander vorbeigegangen. Kann passieren, ist menschlich. Ich mache denen dann keine Vorwürfe, aber ist doch schade, wenn sowas passiert, oder? Delegation. Ich war mal bei der Luftwaffe und wir hatten einen Slogan. Management by Delegation. Jeder hat versucht, wenn er irgendwas von oben gekriegt hat, an andere weiter zu delegieren. Ja, immer Arbeit verschieben. Management by Delegation. Aber in der Gemeinde wird nicht verschoben. Aber trotzdem, die Ältesten müssen viele Dinge delegieren. Delegation ist ganz wichtig. Sie kennen Ihre Geschwister und Sie sagen, könntest du das übernehmen? Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir das abnimmst. Ja, nicht, dass die Ältesten kaputte Glühbirnen auswechseln müssen. Das gibt's in vielen Gemeinden, glaubt es mir. Und dann müssen die Ältesten die Flyer machen, die für eine Veranstaltung. Und lauter dieser Sachen, die sie alle an andere abgeben könnten. In der Gemeinde in Mannheim war es auch so, da ist ein Bruder Ältester geworden, der hat das bis dahin immer gemacht. Da habe ich darauf bestanden, dass er es abgibt. Da war ein Arzt in Ruhestand und der hat für sich persönlich so gerne mit Grafikprogrammen gearbeitet und der hat die Flyer gemacht bis vor kurzem. Inzwischen ist er heimgegangen, ja, mit 87 Jahren. Der hat das 20 Jahre lang gemacht, der Arzt im Ruhestand. Der hat es besser gemacht als der Bruder vorher. Und der Älteste war entlastet. Treue Verwaltung der Geldmittel. Das sagte ich eben. In manchen Gemeinden geht es um Millionenbeträge in großen Gemeinden, die da zusammenkommen jedes Jahr. Die müssen verwaltet werden. Und das muss vor Gott und vor Menschen ordentlich gemacht werden. Es ist immer ganz peinlich, wenn Behörden dann irgendwelche Sachen aufdecken, wo geschludert wurde, wo keine Belege da sind und solche Sachen, ja. Belege in irgendwelchen Schuhkartons anstatt in ordentlichen Aktenordnern und solche Sachen. Treue Verwaltung der Geldmittel. Da müssen immer 4-Augen-Prinzip, da müssen immer mindestens 2 sein. Wenn wir bei unseren Konferenzen eine Gabe zusammenlegen, da kommen auch manchmal größere Beträge zusammen. Jetzt keine Millionenbeträge, aber schon bis zu 5-stelligen Beträgen haben wir da gehabt, die gespendet wurden bei einer einzigen Konferenz. Und wenn wir dann das Geld zählen, immer zu zweit und alle beide unterschreiben, nie einer geht da irgendwo hin und zählt das Geld, ja? Immer mindestens 2. Da bestehe ich drauf. Dann Reinerhaltung der Gemeinde. Das ist natürlich viel wichtiger noch als andere Punkte. Die Reihenfolge enthält jetzt keine Wertigkeit. Ich muss ja die Punkte in irgendeiner Reihenfolge bringen. Reinerhaltung der Gemeinde meint, dass keine erkannte Sünde geduldet werden darf in der Gemeinde. Da dürfen junge Leute nicht zusammenleben, ohne verheiratet zu sein. Das geht nicht in einer bibeltreuen Gemeinde. Da dürfen aber auch keine Männer oder Frauen sein, die ihre Steuern nicht ordentlich abführen und Schwarzarbeit machen bis zum geht nicht mehr und so weiter. Reinerhaltung der Gemeinde. Da geht es hauptsächlich um 2 Bereiche. Sexualität und Finanzen. Das sind die beiden großen Angriffspunkte, wo der Teufel immer und immer wieder angreift und da muss die Gemeinde rein erhalten werden. Das heißt nicht, dass wir irgendeinen Polizeistaat organisieren und dass es Überwachungsmechanismen gibt, die da eingebaut werden. Nein, aber wenn etwas offenbar wird, dann müssen die Ältesten handeln. Dann müssen sie mit der Person oder den Personen sprechen. Führung der Gemeinde in Fragen der Gemeindezucht. Könnt ihr euch erinnern, als wir vorhin die Leitungsstrukturen aus der Kirchengeschichte gesehen haben, da war auch dieser Zungenbrecher, die kongregationalistische. Und da habe ich gesagt, da ist etwas Gutes dran. Weil hier bei Gemeindezucht, das sagt uns die Schrift, die Gemeinde als Ganzes muss hinaustun. Es kann nicht einfach ein Ältester irgendjemanden ausschließen, dessen Nase ihm nicht passt oder der ihn mal kritisiert hat oder auf die Füße getreten hat. Die ganze Gemeinde, aber die Ältesten müssen die Gemeinde in Fragen der Gemeindezucht führen. Angenommen, da ist eine Schwester, die hat sich mit einem ungläubigen Mann verbündet und ist mit dem zusammengezogen. Genau das haben wir erlebt. 15 Jahre lang hatten wir nie Gemeindezucht üben müssen, ging es uns gut, aber dann ist genau das passiert. Und unsere Ältesten, die hatten eine Eselsgeduld mit der Schwester, Eselsgeduld. Die haben viel mehr Meilen sind die gegangen, als die Schrift erfordert hätte. Die haben zig Gespräche mit ihr geführt, aber sie wollte einfach nicht dem Herrn gehorchen und ist mit diesem Mann zusammengezogen und auch noch schwanger geworden von ihm und so weiter. Und dann mussten wir sie ausschließen. Das ist unter Tränen passiert. Und unsere Ältesten haben die Gemeinde geführt in diesem Prozess. Und wir haben sie ausgeschlossen und stellt euch vor, durch große Gnade Gottes hat es ein paar Jahre gedauert, dann ist diese Schwester zurechtgekommen. Der damals ungläubige Mann hat sich bekehrt. Gott kann schon manchmal auf krummen Zeilen gerade schreiben. Und die beiden sind als Ehepaar gekommen in unsere Gemeinde, in eine unserer Gemeindestunden, haben unseren Ältesten gedankt, dass sie damals sie ausgeschlossen haben, dass sie richtig gehandelt haben und haben der Gemeinde bezeugt, dass wieder alles gut ist, dass sie mit Gott im Reinen sind. An dem Abend gab es noch viel mehr Tränen als an dem Abend, wo sie ausgeschlossen wurde. Ich war nicht dabei, aber meine Frau hat es mir erzählt. Regelmäßige Überprüfung des geistlichen Standes. Das normale Gemeindeglied, bitte versteht mich, wenn ich das jetzt so sage, ja? Das normale Gemeindeglied, wenn du hier Gemeindeglied bist, du machst dir doch keine Gedanken, ja, wo steht denn unsere Gemeinde und was braucht sie denn? Welches Buch der Bibel ist denn schon lange gar nicht mehr vorgekommen in der Verkündigung? Und der normale Mensch kommt hierher und möchte gerne eine gute Predigt hören und einen schönen Gottesdienst erleben. Der macht sich darüber keine Gedanken. Aber die Ältesten müssen sich darüber Gedanken machen. Wo steht unsere Gemeinde? Wo müssen wir ansetzen? Wie kommen wir weiter? Und da gibt es einen Fragebogen, den hat auch diese Gemeinde in Salzburg entwickelt. Den haben wir auch auf die Internetseite gestellt bei uns, bei der KFG, Konferenz für Gemeindegründung. Den könnt ihr da herunterladen und ich kann auch dem Jörg schicken oder wen, wenn ihr den haben wollt. Der ist sehr, sehr gut. Da haben wir Klausur gemacht als Älteste und haben 2 Tage lang nur uns beschäftigt mit dem geistlichen Stand unserer Gemeinde und darüber gebetet, wo können wir jetzt ansetzen, wie können wir weiterhelfen. Sorge tragen, dass der ganze Ratschluss Gottes verkündigt wird. Der ganze Ratschluss Gottes heißt die gesamte Bibel. Und als ich anfing, 1990 in Mannheim, dachte ich in meinem jugendlichen Leichtsinn, ach, in 10 Jahren haben wir die ganze Bibel durchgenommen. Das war zu optimistisch. Nach 10 Jahren sind wir gegangen und wir hatten gerade 1/3 der Bibel geschafft. 1/3. Die Bibel hat 66 Bücher. 1/3 davon, etwa 20 Bücher, 21 oder wie viel es waren, hatten wir geschafft und die anderen 40 nicht. Das ist nämlich gar nicht so leicht. Durch die ganzen biblischen Bücher durchkommen. Wer predigt denn über Joel oder über Zephania? Wer predigt denn darüber? Wer hält denn Bibelstunden? Ja? Und die Offenbarung des Johannes, wann war die zum letzten Mal dran? Oder der Römerbrief? Ne? In unserer Gemeinde werden übrigens sonntags ganze biblische Bücher durchgepredigt, im Augenblick der 1. Korintherbrief. Da wird morgen 1. Korinther 2 drankommen. 2. Kapitel beginnt morgen und in den Bibelstunden nehmen wir auch biblische Bücher durch. Manchmal haben wir einen Referenten da, wie Arnold Fruchtenbaum, der behandelt auch mal ein ganzes Buch in einer Predigt. Das kann er bei dem Buch Esther, das habe ich mehrmals erlebt mit ihm, hat er das Buch Esther in einer Predigt erklärt. Auch noch inklusive Übersetzung, okay, es hat ein bisschen länger gedauert als 1 Stunde, aber er hat das ganze Buch Esther durchgenommen in einer Predigt. Das kann auch mit dazukommen, auf einer Freizeit kann man ein Buch durchnehmen. Da habe ich mal den kleinen Propheten Jona durchgenommen auf einer Freizeit oder den Philipperbrief, das eignet sich für Freizeiten. Ja, und ich habe genau Buch darüber geführt, nach 10 Jahren war es leider nur 1/3. Dann gibt es manchmal auch Konflikte. Darüber haben wir ja am ersten Abend etwas gehört, am Donnerstag, bei dem Thema in Gnade miteinander umgehen. Und wir hatten auch aus dem Buch, sei ein Friedensstifter, diese Folien hier eingebaut. Es gibt manchmal Konflikte innerhalb und außerhalb der Gemeinde. Kann auch sein, Es gibt mal Konflikte mit Behörden, ja, weil die, wir hatten mal Stress mit dem Brandschutzbeauftragten der Stadt Mannheim. Der wollte unbedingt, dass wir so eine Außentreppe da hinbauen mussten, und am Ende mussten wir auch, ja. Wir kamen nicht umhin, weil wir waren im ersten Stock und Fluchtwege, und da mussten wir so eine Treppe bauen. Aber wir haben das gut gelöst. Es war aber zuerst Konflikt. Der stand in unseren Räumen und hat gesagt, ich verbiete Ihnen von heute an, sich hier zu versammeln, bis das Ding da draußen dran ist. Ja, da war zuerst ein Konflikt, aber dann habe ich ihn aufgesucht und wir haben eine gute Lösung gefunden. Dann muss die Gemeinde auch nach außen vertreten werden. Nehmen wir mal an, hier eine andere Gemeinde in Coesfeld hat ihr 50. Jubiläum des Bestehens. Oder 75 oder 100, keine Ahnung, ja. Irgendein Jubiläum. Ja, wer geht da hin? Einer der Ältesten geht da hin. Der wird vielleicht gebeten, ein Grußwort zu sagen oder irgendetwas dort beizutragen. Das macht normalerweise einer der Ältesten. Oder wer geht zu Behörden, zum Bürgermeister, wenn wirklich etwas Wichtiges zu besprechen wäre? Wer lädt ihn ein, dass er mal kommt? Ich habe sogar den Bürgermeister von Mannheim damals mal einladen können, nur ist er nicht gekommen, ja, der Spitzbube. Aber eingeladen habe ich ihn wenigstens. So, also, jetzt haben wir zwei lange Seiten gesehen, konkrete Aufgaben. Und ich behaupte nicht, dass das jetzt vollständig ist. Ich bin mir sicher, da gibt es noch mehr Aufgaben. Aber wir haben ein ganz schönes Bild gekriegt. Das alles haben Älteste zu tun. Und ihr seht, liebe Brüder, die Bürde ist größer als die Würde. Die Bürde ist die Last, die sie tragen müssen, ist größer als die Würde. Oh, ich bin Ältester. Ja? Also bitte strebt nicht nach dieser Würde. Ihr werdet gleichzeitig diese Bürde zu tragen haben. Es ist aber auch ein schöner Dienst. Es macht auch Freude, wenn man die innere Berufung dafür hat. Wenn man weiß, das ist Gottes Aufgabe, dann gibt er auch die Kraft und dann gibt er auch Freude. Man darf ja auch Erfreuliches erleben. Wir werden gleich die Pause machen, eine längere Pause der Gemeinschaft. Es geht ja dann erst um 19 Uhr weiter, wenn ich richtig weiß. Ja, ist doch schön, wenn wir auch ein bisschen uns unterhalten können und so weiter. Es gibt einen Mann, ihr werdet ihn nachher auf einem Bild noch sehen im zweiten Teil. Der heißt Alexander Strauch. Und es ist kein Deutscher. Es ist ein Ami. Er kann seinen Namen nicht mal aussprechen. Er sagt Strauch. Ja, Strauch können die Amis nicht sagen. Alexander Strauch ist ein wunderbarer Bruder. Er ist inzwischen 83 Jahre alt. Wir haben ihn etliche Male als Redner gehabt hier in Deutschland. Und ich durfte auch mithelfen, dass dieses Buch veröffentlicht wurde. Inzwischen ist es in Dillenburg angekommen, in der christlichen Verlagsgesellschaft. Biblische Ältestenschaft. Im Augenblick ist es dummerweise vergriffen, aber es wird ganz sicher wieder erscheinen. Also ich möchte den Brüdern, die sich mit dem Thema Ältestenschaft intensiv befassen wollen, als allererstes dieses Buch empfehlen. Und es gibt zu diesem Buch auch einen Kurs, der ist dummerweise auch vergriffen. Und die Dillenburger sind da nicht immer so richtig auf Zack, Veit, da musst du mal ein Machtwort sprechen, ja. Das finde ich sehr schade. Dieser Kurs ist nämlich mindestens genauso wichtig wie das Buch. Ich habe ihn schon etliche Male mit Brüdern durchgenommen, diesen Kurs. Aber jetzt habe ich eine gute Nachricht für euch. Er ist hier auf dieser Festplatte. Und wenn ihr diesen Kurs machen wolltet, dann habe ich die Erlaubnis, dann darf ich euch diesen Kurs als PDF-Datei geben, so lange, bis der wieder erschienen ist. Ja, darf ich euch die PDF-Datei geben. Also, Buch und Kurs von Alexander Strauch, beides macht keine Menschen zu Ältesten. Aber wer das durchgearbeitet hat, der weiß hinterher, um was es geht und kann auch sich selber einschätzen, ob er dieser Aufgabe gewachsen ist, ob er danach streben sollte oder lieber nicht, lieber Diakon sein oder gar nichts von beiden, das weiß ich nicht. Ja, der Alexander Strauch hat etliche Bücher geschrieben Und das ist erst vor kurzem in Dillenburg erschienen. Wahrscheinlich haben Sie sich auf das Neue konzentriert hier. Das ist eine Auslegung, eine exzellente Auslegung von Apostelgeschichte 20, den Text, den wir als erstes aufgeschlagen haben, wo sich Paulus bei den Ältesten von Ephesus verabschiedet und diese Rede hält, hat er großartig ausgelegt. Reißende Wölfe kommen, habt Acht auf die Herde. Da ist hier der Akzent drauf, wie die Herde geschützt werden kann. Hat er wieder großartig gemacht. Alexander Strauch, Reißende Wölfe kommen. Das Buch liegt draußen auf dem Büchertisch. Dann hatten wir mal ein Buch im Programm von einem Hans Finzel. Sein Vater war der engste Mitarbeiter von Werner von Braun. Wer war das schon wieder? Weiß wahrscheinlich kaum noch jemand. Das war der, der die Saturn-Rakete gebaut hat, die auf dem Mond zum ersten Mal geflogen ist. Ja, die großen Saturn-Raketen. Werner von Braun, der deutsche Raketenfachmann, der noch unter Hitler andere Raketen gebaut hat, aber dann eben von den Amerikanern abgeworben wurde. Und Dr. Alfred Finzel, der Vater von Hans Finzel, war der engste Mitarbeiter von Werner von Braun. Und Hans Finzel hat ein Buch geschrieben, die 10 größten Leiterschaftsfehler. Warum so negativ? Das Buch ist überhaupt nicht negativ. Er zeigt die Fehler, aber zeigt dann viel mehr, wie man die vermeiden kann und wie es besser wäre, ja. Und das Buch ist vergriffen und wir hatten keine Rechte, das nochmal zu drucken. Aber es gibt es noch als Kindle E-Book. Wen das interessieren würde, großartiges Buch. Ich habe dann den Hans Finzel eingeladen hier nach Deutschland. Er hat uns auch bei einer Konferenz gedient. Darum dieser komische Preis, da wurde irgendwas von US-Dollar umgerechnet auf Euro, weil normalerweise kostet ein Buch nicht 8,06 €, ja. Aber bei dem ist es jetzt so. Und noch ein letztes, bevor alle weglaufen, noch ein letztes Buch. David Johnson und Jeff Van Vonderen, den habe ich auch als Redner eingeladen nach Deutschland, diesen Van Vonderen. Die haben ein Buch geschrieben, das ist ein Weltbestseller, in ganz viele Sprachen übersetzt, geistlicher Missbrauch. Also wir haben es jetzt anders genannt, es heißt jetzt die zerstörende Kraft des geistlichen Missbrauchs, ist aber derselbe Inhalt von diesem Buch, weil Leiter sind auch in Gefahr, ihre Stellung negativ auszunutzen, Macht auszuüben, Missbrauch auszuüben. Und das gehört auch in diesen ganzen Komplex, den wir heute besprechen, Ältestenschaft. Und darum wollte ich euch das gerne auch noch zeigen. Das Buch gibt es noch.